Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Nur allein den Namen zu ändern, reicht logischerweise nicht. Sonst setzt man sich ja schnell dem Vorwurf des Etikettenschwindels aus. Aber es ist zumindest mal ein Anfang. Das Gebäudeenergiegesetz, das umgangssprachlich als Heizungsgesetz bekannt wurde, soll künftig also vom Gebäudemodernisierungsgesetz abgelöst werden. Aber Namen sind ja bekanntlich Schall und Rauch. Wie des Pudels Kern dann tatsächlich aussehen soll, das war für die Regierungskoalition offenbar deutlich komplizierter. Wochen später als geplant haben die Fraktionschefs gestern die mühsam gefundenen Eckpunkte bekannt gegeben. Jetzt hatten alle mal Zeit, eine Nacht drüber zu schlafen, und wie die Reaktionen und die Diskussionen über die neue Zukunft in Deutschlands Heizkellern heute dann ausfallen, Jannik Penz.
Im Keller des Deutschen Bundestags geht's manchmal heiß her. Hier entsteht die Wärme, damit die Abgeordneten nicht frieren. Beheizt wird das Parlament vor allem mit Biobrennstoffen, also fossil, aber möglichst nachhaltig. Für die Union ist das mehr als nur Technik, es sei Vorbild für das ganze Land.
Es zeigt, dass das, was wir jetzt in der Koalition geeint haben, nämlich freie Wahl für den Heizungskeller, auch im Deutschen Bundestag seit Jahren funktioniert. Technisch ist es möglich, mit Biogas und Bioöl zu heizen. Der Deutsche Bundestag ist ein gutes Beispiel.
Jeder in Deutschland soll heizen, wie er will, selbst mit Öl und Gas. Darauf haben sich Union und SPD nach monatelangen Verhandlungen geeinigt. Damit das Ganze ein bisschen klimafreundlich wird, müssen auch nachhaltige Brennstoffe genutzt werden.
Wir ermöglichen aber auch über die Betrieb einer Gasheizung und das Beimischen von biogenen Anteilen, dass ein bestehendes System seinen Beitrag zu Klimaschutz leisten kann. Das ist die wichtigste Änderung.
Konkret geplant ist eine Mindestquote von nachhaltigen Brennstoffen für neue Gas- und Ölheizungen. Diese soll 2029 bei mindestens 10% liegen und dann immer weiter ansteigen. Wie stark dieser Anstieg sein soll und wann strengere Vorgaben gelten, ist bislang aber noch ungeklärt. Umweltverbände kritisieren das Konzept scharf.
Die Bundesregierung hat gestern mit ihrer Entscheidung einen Rückwärtsgang eingelegt beim klimafreundlichen Heizen. Bisher war die Losung, die Zukunft des Heizens ist mit erneuerbaren Energien klimafreundlich, perspektivisch kostengünstig. Und jetzt wird suggeriert, man könnte Öl- und Gasheizung ungestraft wieder einbauen. Das ist eine schlechte Nachricht.
Umweltminister Carsten Schneider äußert sich auf Anfrage der ARD nicht zu der Kritik. Ein Sprecher räumt allerdings ein:
Was die Klimawirkung angeht, lässt sich das eben aktuell schwer beziffern, weil letztlich kommt es auf die individuellen Entscheidungen von tausenden Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, aber eben auch Hausbesitzern an.
Unterdessen warnt der Deutsche Mieterbund vor einer Kostenfalle. Fossiles Heizen mit dem Zusatz von nachhaltigen Brennstoffen könnte teuer werden.
Wer heute in eine Ölheizung investiert oder in eine Gasheizung, der wird für Mieterinnen und Mieter einen Bärendienst leisten, denn die Kosten, gerade für die fossilen Energieträger, werden durch den höheren CO2-Preis deutlich ansteigen.
Haben die Mieter im Heizungskeller nun das Nachsehen? Die SPD widerspricht.
Das wird nicht so sein. Wir haben im Eckpunktepapier eindeutig vereinbart, dass wir für den Schutz von Mieterinnen und Mietern sorgen wollen.
Wie genau dieser Schutz aussehen soll, können Union und SPD aber nicht sagen. Es sind eben nur Eckpunkte und kein fertiges Gesetz. Das muss erst noch erarbeitet werden, direkt über dem Heizungskeller mit dem Biobrennstoff.
Die bisherigen, noch von der Ampelregierung beschlossenen Regeln beim Heizungstausch sollen also ersetzt werden mit dem künftigen Gebäudemodernisierungsgesetz. Aber ist das auch der richtige Weg? Dazu die gegensätzlichen Meinungen von Ilanit Spinner und Dominik Hebestreit in einem Pro und Contra.
Das Heizungsgesetz ist gekippt und das finde ich richtig so. Die 65%-Vorgabe sollte Orientierung geben. In Wahrheit war sie ein starrer Zwang für sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Häuser, Einkommen, Regionen, all das passt nicht in eine Quote. Ob Wärmepumpe, Öl- oder Gasheizung, Verfügbarkeit und Preise entwickeln sich, Märkte reagieren. Wer heute investiert, rechnet genau und entscheidet nicht leichtfertig. Dieses Verantwortungsbewusstsein kann man Eigentümern zutrauen. Sie tragen schließlich das Risiko. Und für Mieter? Entscheidend ist am Ende nicht die Technik im Keller, sondern ob Wohnen bezahlbar bleibt. Zu schnelle, zu teure Heizungsumbauten hätten genau dort zusätzlichen Druck erzeugt. Klimaschutz bleibt dringend notwendig. Aber er gelingt nur, wenn Menschen ihn mittragen. Bevormundung erzeugt Widerstand, nicht Fortschritt. Politisch ist diese Entscheidung mehr als eine Detailfrage. Der monatelange Streit hat gezeigt, wie schnell Vertrauen verloren geht, wenn Politik über die Lebensrealität vieler hinweg entscheidet. Diese Kurskorrektur sendet deshalb ein klares Signal. Transformation braucht gesellschaftliche Zustimmung, sonst wird sie zum politischen Risiko.
Ich sehe das anders. Die Koalition wollte Ruhe in die Heizungskeller bringen, aber erreicht hat sie das Gegenteil. Für Mieter wird Heizen mit Gas und Öl ohnehin teurer. Nun sollen CO2-neutrale Brennstoffe die alte 65%-Quote für erneuerbare Energien schrittweise ersetzen. Aber sie sind knapp und machen Heizen noch mal kostspieliger. Die Zeche zahlen Mieterinnen und Mieter. Ein schlechtes Geschäft, besonders für die SPD. Die Rechnung geht aber auch zulasten des Klimas. Der neue Kurs ist weniger ambitioniert. Schon jetzt werden die Klimaziele beim Heizen deutlich verfehlt. Eigentlich bräuchte es mehr statt weniger Klimaschutz, und zwar mit den Menschen statt gegen sie. Stattdessen aber Prinzip Hoffnung. Für kurzfristige Symbolpolitik werden langfristige Ziele aufgeweicht, die Probleme aufgeschoben statt gelöst. Ein fauler Kompromiss, obwohl sich Verbraucher und Wirtschaft längst auf den Umstieg eingestellt hatten. Am Ende könnten sogar Gerichte klären müssen, ob der Kurs hält. Denn laut Gesetz soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Da klafft eine riesige Lücke. Das neue Heizungsgesetz droht zum Boomerang zu werden, statt zum Befreiungsschlag.
Die Meinungen von Dominik Hebestreit und Ilanit Spinner. Die Bundesregierung will in Zeiten von Zollstreitigkeiten mit den USA neue Schwerpunkte in Asien setzen. Mitte Januar war Bundeskanzler Merz in Indien. Diese Woche stand der Antrittsbesuch in China an. Nach immerhin fast schon 10 Monaten im Amt. Aber das Verhältnis zu China ist ja auch kein unbelastetes. Nicht zuletzt etwa durch Chinas Unterstützung für Russland. Doch die Bedeutung des Landes mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl der Welt bleibt für Deutschlands Wirtschaft ungebrochen. Im vergangenen Jahr löste China die USA wieder ab als wichtigster Handelspartner der Bundesrepublik. Und so wird der Bundeskanzler von besonders vielen Unternehmenschefs begleitet. Jörg Endres berichtet.
Bohrmaschinen für Tunnel, schon immer eine Domäne des deutschen Maschinenbaus. Hier bekommt er zunehmend Konkurrenz aus China. Jede Bohrmaschine, die in der Stadt Zhengzhou gefertigt wird, ein aufwendiges Einzelstück für komplexe Einsätze wie Minen und Wasserspeicher. Das produzieren sie nun auch hier. Diese Einsatzmöglichkeiten haben uns in den vergangenen Jahren erhebliches Wachstum verschafft. Und das weltweit. Produktionskosten in China sind niedrig. Deutsche Konkurrenten sprechen aber auch von Dumpingpreisen durch staatliche Subventionen und künstlich niedrig gehaltene Wechselkurse. Faire Wettbewerbsbedingungen, vor allem der deutsche Maschinenbau, hat das Bundeskanzler Merz als Forderung für die Gespräche in Peking mitgegeben. Ein Besuch, der dann aber nach außen so freundlich ausfällt, wie lange kein Kanzlerbesuch in Peking mehr. Höflichkeiten und immer wieder wechselseitige Freundschaftsbekundungen. Von Rivalitäten wie noch in der China-Strategie der alten Bundesregierung kein Wort mehr bei den offiziellen Terminen vor Kameras. Ganz im Gegenteil.
Wir haben heute bereits bekräftigt, dass wir die umfassende strategische Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern vertiefen wollen, dass wir uns weiter auch entwickeln wollen in gegenseitigem Respekt. In einem offenen Dialog miteinander.
Je instabiler die Welt wird, desto mehr sollten China und Deutschland ihre strategischen Gespräche vertiefen und das gegenseitige Vertrauen stärken. China will sich den Europäern in ihrem handels- und sicherheitspolitischen Streit mit den USA als zuverlässige Alternative präsentieren. Doch Probleme bleiben. Peking beschränkt die Ausfuhr wichtiger Rohstoffe wie seltene Erden. Außerdem leitet China viele Waren wegen des Zollstreits mit den USA zu Dumpingpreisen nach Europa um. Ein Problem für die europäische Wirtschaft. Doch Europa ist nicht ausgeliefert, denn China ist auf den freien Zugang zum europäischen Markt angewiesen.
In einer Situation, in der die chinesische Wirtschaft schwächelt und ein erheblicher Teil des Wachstums im letzten Jahr aus den Exporten kam, haben wir da natürlich ein Druckmittel und das gehört auch auf den Tisch.
Probleme seien hinter den Kulissen angesprochen worden, heißt es von deutscher Seite. So auch die chinesische Unterstützung für Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Nach außen wirken die Gespräche in Peking aber wie eine deutsche Schaumoffensive. Am Abend wird bekannt, chinesische Airlines bestellen 120 neue Airbus-Flugzeuge, weitere Industrieaufträge seien zu erwarten. Wie bei den Tunnelbohrmaschinen treibt China die Entwicklung seiner Technologien weiter mit viel Geld und staatlicher Planung voran. Für die deutsche Industrie dürften chinesische Unternehmen in vielen Bereichen herausfordernde Wettbewerber bleiben.
Und die Reise des Kanzlers begleitet für uns Markus Preis, zugeschaltet aus Peking. Markus, wie beobachtest du das persönliche Verhältnis zwischen Präsident Xi und Bundeskanzler Merz bei diesem Besuch?
Also soweit man das aus der Ferne sozusagen beurteilen konnte, denn bei den direkten Gesprächen ist man natürlich nicht dabei, sah das sozusagen ganz vielversprechend aus. Der Bundeskanzler hat sich ja auch vorgenommen, dass er ein gutes persönliches Verhältnis etablieren will zum chinesischen Staatspräsidenten. Und wie man das da sehen konnte, ist das vielleicht gelungen. Das ist ja nicht einfach, wenn man sich das erste Mal trifft und dann mit Dolmetschern, Mandarin und Deutsch sozusagen sich unterhalten muss. Aber wie die beiden da im Gästehaus, im Garten des Gästehauses des chinesischen Staatspräsidenten spazieren gegangen sind, wie wir auch hören konnten, wie sie sich unterhalten haben, zum Teil auch über private Dinge, offensichtlich auch über Fußballvereine, ist da auf jeden Fall eine persönliche Beziehung vielleicht entstanden, ein erster Anknüpfungspunkt. Und das war dem Bundeskanzler sehr wichtig, eins der Hauptziele dieser Reise, denn aus Sicht der Bundesregierung ist Xi Jinping einer der beiden mächtigsten Männer der Welt, der auch das Schicksal der deutschen Wirtschaft ein bisschen mitprägen kann und der eben einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, ob der Krieg in der Ukraine und wie er beendet werden könnte.
Lange Zeit haben die Europäer ja versucht, eine gewisse, nennen wir es mal, Vorsicht beim Umgang mit China walten zu lassen. Sind die Zeiten des sogenannten De-Riskings vorbei?
Offiziell natürlich nicht. Und man sieht auch die gefährlichen Abhängigkeiten, die es auch für die deutsche Wirtschaft gibt in den Beziehungen zu China. Stichwort seltene Erden. Die Tatsache, dass China zum Beispiel gewisse Rohstoffe kontrollieren kann, die eben auch die deutsche Wirtschaft ganz dringend braucht. Man hat heute sozusagen zwei Akkorde angeschlagen. Zum einen hat der Bundeskanzler zur Überraschung vieler hier wieder gesagt, China soll ein umfassender strategischer Partner werden. Also ein Land, wo wir ja in der Vergangenheit gehört haben, da muss man sich stärker abgrenzen, da muss man kritisch hingucken. Und zum anderen hat er sehr deutlich gegenüber dem chinesischen Ministerpräsidenten das angesprochen, was Deutschland in den Wirtschaftsbeziehungen nicht gefällt. Zum Beispiel, dass aus Sicht Deutschlands China den Wechselkurs der chinesischen Währung sehr niedrig hält, was eben Nachteile für die deutsche Wirtschaft bringt. Und dass das so offen angesprochen wurde, das war schon ein bemerkenswerter Moment.
Europa versucht ja auch gegenüber China mit einer Stimme zu sprechen. Wie reagiert China darauf?
Ich glaube, die Kräfteverhältnisse haben sich da auch ein bisschen verändert. China ist da sehr selbstbewusst, auch wenn Europa mit einer Stimme spricht. Aber der Kanzler hat heute versucht, das auch ein bisschen zu nutzen. Er hat gesagt, es gibt in Europa kritische Stimmen, die sagen, China schickt zu viele Dumpingprodukte nach Europa, überflutet die Märkte und da gibt es die Tendenz sozusagen zu Protektionismus, die Märkte abzuschotten. Und das könne weder im chinesischen noch im deutschen Interesse sein. Und was aber diesem Europagedanken auch ein bisschen zuwiderläuft, ist, Deutschland wird demnächst Regierungskonsultationen mit China machen. Also man wird sich nicht nur Kanzler und Ministerpräsident und Staatspräsident treffen, sondern auch viele Minister dazu. Und das ist dann alles andere als europäisch, das sind deutsch-chinesische Beziehungen.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Peking.
Gerne.
Während der eine der beiden mächtigsten Männer der Welt also einen Gast aus Deutschland empfing, war der andere selbst zu Gast, und zwar im amerikanischen Kongress. Für US-Präsident Donald Trump stand dort ein großer Auftritt an, die jährliche Rede zur Lage der Nation. Eine Tradition, die schon der erste Präsident des Landes, George Washington, begründete. Die Worte, die Washington dem Manuskript nach bei der Premiere an die beiden Kammern des Kongresses richtete, damals im Januar 1790, die reichten für gerade mal 7 Seiten. Trump brauchte bei weitem mehr. Denn sein Resümee des ersten Amtsjahrs zurück im Weißen Haus wurde zur längsten je gehaltenen Rede zur Lage der Nation. Und ob sie auch darüber hinaus eine historische war, ordnet Sandra Razzo ein.
Selbst die Abfahrt vom Weißen Haus ist schon Teil der Choreografie. Die Rede zur Lage der Nation, auch die größte Politikshow des Jahres. Der Präsident lässt sich beim Einzug in den Kongress feiern. Auch die obersten Richter des Landes sind dabei. Allerdings haben sie ihm letzte Woche die größte Niederlage seiner Amtszeit beschert, mit dem Urteil gegen seine Zölle. Heute immerhin ein Händedruck. Seine Rede beginnt mit Selbstlob für Steuersenkungen und Investitionen. Es sei die Rückkehr eines goldenen Zeitalters. Die Wirtschaft brummt wie nie zuvor. Unsere Feinde haben Angst. Unser Militär und unsere Polizei sind gut aufgestellt. Amerika wird wieder respektiert wie vielleicht noch nie zuvor. Dazu lässt Trump kurz danach die Eishockey-Olympiasieger einmarschieren. Der Ton ist gesetzt. Die Euphorie Trumps aber steht im krassen Gegensatz zu seinen Umfragewerten. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner sind mit dem Präsidenten unzufrieden, vor allem wegen hoher Lebenshaltungskosten. Auch ein Stimmungsbild auf diesem Supermarktparkplatz in Virginia eindeutig. Die Wirtschaft war immer sein großes Versprechen und da hat er nicht so geliefert wie angekündigt. Seine Innenpolitik ist ein Desaster. Er ist immer Millionär gewesen. Er musste nie in sowas einkaufen. Alles wird immer teurer. Selbst für Fastfood zahlt man jetzt Restaurantpreise. Zurück im Kongress. Eingeübte Rituale, doch dann führt Trump die Demokraten mit einer Fangfrage vor. Er fordert, alle sollen sich erheben, die mit seinem Statement einverstanden sind. Es ist extrem zugespitzt. Die erste Pflicht der Regierung ist es, sich um Amerikaner zu kümmern, statt um illegale Einwanderer. Standing Ovation bei den Republikanern und Kopfschütteln bei den Demokraten. Schämen Sie sich, ruft der Präsident und die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar antwortet, schämen Sie sich selbst. Draußen eine Gegenveranstaltung. Dutzende Abgeordnete der Demokraten waren gar nicht erst zu Trumps Rede erschienen. Die offizielle Gegenrede der Opposition kommt in diesem Jahr aus Virginia.
He's enriching himself.
Er bereichert sich selbst, seine Familie, seine Freunde. So viel Korruption gab es noch nie. Ob Ukraine oder Gaza, die Außenpolitik spielt an diesem Abend fast keine Rolle. In Richtung Iran droht der Präsident, er bevorzuge eine diplomatische Lösung. Aber ich werde niemals zulassen, dass der weltweit größte Förderer von Terrorismus eine Atomwaffe besitzt. Fast 2 Stunden, die bisher längste Rede zur Lage der Nation. Im November stehen Zwischenwahlen an. Bis dahin erwarten viele Amerikaner mehr, als der US-Präsident bisher geliefert hat.
Dass Russlands Krieg gegen die Ukraine heute ein ganz anderer geworden ist, als er es noch war zu Beginn der Großinvasion, gestern vor 4 Jahren, das hat in besonderem Maße mit dieser Technologie zu tun. Drohnen dienen längst nicht mehr nur der Aufklärung, sondern sind sowohl eine wirkmächtige Angriffs- als auch Verteidigungswaffe geworden. Taktik und Technologie entwickeln sich rasant weiter. Da will auch die Bundeswehr nicht länger eine offene Flanke haben und sogenannte Kamikaze-Drohnen ins Arsenal holen. Frühere Debatten um unbemannte, aber bewaffnete Fluggeräte scheinen nach der Zeitenwende kaum eine Rolle mehr zu spielen. Heute hat der Haushaltsausschuss des Bundestags die Mittel dafür freigegeben. Claudia Buckmeier und Nina Knopp.
Dieses Firmenvideo zeigt eine sogenannte Kamikaze-Drohne. Ihr Hersteller bekommt einen großen Auftrag. Verteidigungsminister Pistorius wirbt seit langem dafür, die Bundeswehr mit Kampfdrohnen auszurüsten, und zwar aus deutscher Produktion.
Das ist ein wichtiges Feld für die Bundeswehr und ich füge hinzu, wir sind auf dem Feld weiter als viele glauben und auch weiter als manche Partner.
Die Kampfdrohne von Stark trägt bis zu 5 Kilogramm Sprengstoff, kann lange in der Luft lauern und sich dann auf ein Ziel stürzen. Mehrere tausend solcher Drohnen von 2 Herstellern will das Ministerium beschaffen. Doch Stark, einer der beiden Hersteller, steht in der Kritik. An dem Startup ist Peter Thiel beteiligt, der deutschstämmige Tech-Milliardär aus den USA. Er steht Trump nahe und dessen Bewegung Make America Great Again. Dass sich Pistorius heute den Fragen der Abgeordneten stellen musste, ist Zufall. Fragestunde im Bundestag. Die Grünen kritisieren den Auftrag für das Unternehmen, Unternehmen, das von Thiel, also aus den USA, finanzielle Unterstützung erhält.
Können Sie uns sagen, warum die Bundesregierung immer wieder in dieser Naivität wieder besseren Wissens handelt, statt an europäischen Lösungen zu arbeiten, die uns wirklich unabhängig machen?
Pistorius verteidigt die Entscheidung.
Gleichzeitig ist Herr Thiel nur ein kleiner Investor an diesem Unternehmen in einem einstelligen Prozentbereich, ohne operativen Einfluss, ohne Einfluss auf das, was in diesem Unternehmen geschieht oder für ihn einsehbar ist. Das hat uns das führende Unternehmen schriftlich bestätigt.
Die Bundesregierung werde das, so Pistorius, sehr sorgsam im Auge behalten. Wichtig sei jetzt Schnelligkeit. Das sehen Sie im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr genauso. Hier wollen Sie die Verbindung zwischen Startups und Bundeswehr fördern, auch mit innovativen Drohnen aus Deutschland.
Was sehr wichtig ist, dass wir souveräner werden müssen in den technischen Aspekten, die wir haben, sei es jetzt Software oder Hardware. Und tatsächlich Aufträge an Startups zu vergeben, ist eminent wichtig, weil Startups sind ein Innovationstreiber und Startups sorgen dafür, dass wir eben Schritt halten können mit den Gefahren.
Eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg. Drohnen sind kriegsentscheidend, wesentlich für Angriffe und Aufklärung. Kampfdrohnen wie diese kann das Verteidigungsministerium nun von den deutschen Startups Helsing und Stark bestellen. Zunächst in Höhe von rund 540 Millionen Euro. Ein Milliardenauftrag soll folgen. Doch der Haushaltsausschuss hat den Auftrag für die deutschen Kampfdrohnen für die Bundeswehr erst einmal gedeckelt auf 1 Milliarde Euro pro Drohnenhersteller. Eigentlich wollte der Verteidigungsminister für mehr als 4 Milliarden bestellen. Doch die Abgeordneten wollen mitreden, auch um zu große Abhängigkeiten zu vermeiden.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Romy.
Drogenhandel, Waffenschmuggel, Geldwäsche. Mit einem Aktionsplan will die Bundesregierung den Kampf gegen die organisierte Kriminalität ausweiten. Künftig sollen Zoll und Bundeskriminalamt enger zusammenarbeiten. Geplant seien unter anderem ein neues Kompetenzzentrum und gemeinsame Ermittlungsgruppen, so Finanzminister Klingbeil. Die organisierte Kriminalität zählt laut Innenminister Dobrindt zu den größten Bedrohungen der inneren Sicherheit. Bundesweit ist die Polizei heute gegen Hass und politische Hetze im Netz im Einsatz gewesen. In allen Bundesländern gab es Hausdurchsuchungen sowie Vorladungen auf Polizeidienststellen. Grundlage waren rund 140 Ermittlungsverfahren. Etwas mehr als die Hälfte davon bezieht sich auf politisch motivierte Kriminalität im rechten Spektrum. Laut Bundeskriminalamt geht es außerdem um linke, religiöse und ausländische Ideologien. Island will noch in diesem Jahr über einen Beitritt zur Europäischen Union abstimmen. Das kündigte Ministerpräsidentin Frosta-Dottir bei einem Besuch in Polen an. Hintergrund seien die aktuellen geopolitischen Umbrüche. Island hatte bereits EU-Beitrittsverhandlungen geführt, diese aber vor 13 Jahren erst unterbrochen und später abgebrochen. Mit Ausnahme der Fischerei und der Landwirtschaft gehört der Inselstaat aber bereits zum EU-Binnenmarkt und zum Schengen-Raum. Die USA dürfen Migranten nicht in Drittstaaten abschieben. Ein US-Bundesrichter erklärte die bisherigen Regeln des Heimatschutzministeriums für rechtswidrig. Dieses hatte festgelegt, dass Migranten auch in andere Länder wie Südsudan, Libyen oder El Salvador abgeschoben werden können. Das Urteil ist jedoch zunächst für 15 Tage ausgesetzt, um der Regierung angemessene Zeit für eine Berufung zu geben. Trotz 2 Toren Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Atalanta Bergamo hat Borussia Dortmund den Sprung ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Die Entscheidung fiel erst spät in der Nachspielzeit des Playoff-Rückspiels. Am Ende besiegte Bergamo die Dortmunder mit 4:1. Die Hohenzollerngruft im Berliner Dom, das Familiengrab der brandenburgischen und preußischen Herrscher, wurde viele Jahre lang saniert. Jetzt ist sie wieder geöffnet. 6 Jahre dauerte der Umbau. 29,5 Millionen Euro kostete er. Als Geschenk für die Berlinerinnen und Berliner lädt der Dom am Samstag zu einem kostenlosen Tag der offenen Tür ein. Am Sonntag folgt dann der Festgottesdienst zur Wiedereröffnung.
Abstandsgebot, Maskenpflicht, geschlossene Geschäfte. Die Erinnerungen an die Corona-Jahre wirken inzwischen wie aus einer anderen Zeit. 6 Jahre liegt es nun zurück, dass die Pandemie auch bei uns ihren Lauf nahm. Längst aber spielt Corona für die meisten keine allzu große Rolle mehr im Alltag. Doch für einige ist Corona alles andere als vorbei. Schätzungen zufolge gibt es hierzulande mehrere hunderttausend Fälle von Long-Covid. Wie sehr das Leben dieser Menschen davon bestimmt und verändert wird, das hat sich unsere Reporterin Katharina Spreyer von einem Jugendlichen schildern lassen, mittendrin in Minden.
Man muss sich das so vorstellen, man hat eine Batterie und jede Aktion, die man am Tag macht, kostet Energie aus dieser Batterie.
Und seine ist schon länger nicht mehr voll. Philipp hat MECFS, die schwerste Form von Long-Covid.
So hilflos haben wir uns im ganzen Leben noch nicht gefühlt, mit einem kranken Kind und keinerlei Hilfe.
Eine morgens, eine mittags.
Antje Dammerau bereitet die Medikamente für ihren Sohn Philipp vor. Eine lange Liste, wie jeden Morgen.
Also wir haben hier insgesamt summa summarum 20 auf der Liste täglich. So ein bisschen was weiß ich ja schon auswendig, aber ich kontrolliere das trotzdem immer, damit mir kein Fehler unterläuft.
Es ist inzwischen Mittag. Antje Dammerau schaut, ob Philipp schon auf ist. Er ist nachts oft wach, schläft deshalb tagsüber viel. An der Wand Notizen für den 14-Jährigen. Er vergisst vieles, ist oft extrem erschöpft. Die Tage sind unvorhersehbar, je nachdem, wie Philipp sich fühlt. Dabei war das einmal anders. Er war sportlich, die Familie viel unterwegs.
Ja, das ist Philipp halt immer fröhlich.
Der letzte gemeinsame Urlaub, ein Roadtrip durch die USA. Kurz danach ein Infekt. Sein Arzt geht von Corona aus.
Gut 14 Tage später ging das mit seinen ersten Beschwerden los. Er kam von der Schule und sagte, Mama, ich bin heute so K.O., ich weiß gar nicht warum. Er wollte morgens nicht aufstehen, er wollte nicht zur Schule. Irgendwann hatte ich so nach 2-3 Monaten relativ schnell den Verdacht, dass es diese Erkrankung sein könnte.
14 Uhr. Philipp hat es nach unten geschafft. Zurzeit hat er genug Kraft, um gemeinsam mit seinen Eltern zu essen.
Wie hast du nachgeschlafen?
Nicht gut.
In der Schule war Philipp seit einem Jahr nicht mehr. Immerhin, gestern war er mal wieder mit einem Freund im Kino. Ein Stückchen Normalität, für das er einen hohen Preis zahlt.
Ich hab's jetzt hinbekommen, dass ich, wenn ich tägliche Aufgaben mache, also ein normaler Tag, dass der nicht in einer Verschlechterung der Symptome endet. Aber wenn dann irgendwas dazukommt, wie jetzt dieser Kinobesuch, ist es gut möglich, dass ich dann wieder crashe.
Kaum aufgegessen, muss Philipp sich wieder hinlegen. 2 Wochen zuvor. Philipp und seine Mutter haben einen Kontrolltermin in einer Spezialpraxis in Münster. Denn nur wenige Ärzte kennen sich bisher aus mit seiner Erkrankung. Er musste einige Monate auf den Termin warten. Inzwischen ist der Aufnahmestopp. Tests sollen Hinweise geben, wie gut Philipps Durchblutung funktioniert.
Wenn ich da manchmal so Kinder sehe auf dem Fahrrad oder so, die von der Schule kommen, ja, es ist schon schwierig.
Ein speziell für MECFS zugelassenes Medikament, das Arzt Michael Katschik Philipp geben könnte, gibt es noch nicht.
Letztendlich ist für die Patienten am Ende ausschlaggebend, welche Therapie zur Symptomlinderung führt und dass die Patienten wieder funktionieren können. Ich denke, man hat die Verpflichtung und die Verantwortung, dass man wirklich noch mehr in die Forschung investiert und dass man Medikamente findet, die dort gezielter und besser ansetzen.
Arzttermine sind anstrengend für Philipp, aber sie geben ihm Hoffnung. Auch seine Mutter gibt nicht auf. Sie bildet sich ständig weiter und hat die Hoffnung, dass es ihrem Sohn irgendwann wieder besser geht.
Der Wunsch, der über allem steht, ist, dass unser Philipp wieder gesund werden soll. Ich sage immer, es wird besser werden, ich kann dir nur nicht sagen, wann.
Es ist ein Leben in Ungewissheit, ein Leben mit MECFS.
Vom Eise befreit sind nicht nur Strom und Bäche, sondern mittlerweile auch die letzten Landstriche hierzulande. Vor allem der Norden und der Nordosten der Republik hatten ja wochenlang mit dem Winter unter einer weißen Decke gesteckt. Doch nun wächst mit jeder aufspringenden Knospe das Versprechen, dass der Frühling nicht mehr fern ist. Meteorologisch jedenfalls sind es ja auch nur noch 4 Tage bis dahin. Wozu die frühlingshaften Temperaturen schon heute an vielen Orten geführt haben, das zeigt Ingrid Bertram.
Das erste Frühlingserwachen. Der Rhein bei Königswinter. Endlich ist der graue Schleier verschwunden. Das Wasser steht noch hoch vom Regen der vergangenen Tage. Diese Fähre bringt die ersten Ausflugsgäste zurück aus dem Siebengebirge.
Nach den ganzen Regentagen endlich mal wieder Sonne, 16 Grad. Da macht Spaß, wieder mit dem Rad unterwegs zu sein.
Der Wetterbericht hat ja gesagt, heute geht's los. Haben wir uns auch fertig gemacht.
Am Ufer schmeckt Aurelia das erste Eis besonders gut.
Zitrone und Erdbeere.
Oh, toll. Sind das deine Lieblingssorten?
Ja.
Gerade war noch alles im Winterschlaf, im Siebengebirge wie auch im Ruhrgebiet. Doch schaut man genauer hin, tut sich was. Zum Beispiel im Naturkleingarten in Essen. Martina van Wesel würde am liebsten sofort loslegen und im Garten arbeiten. Aber zu schnell will sie nicht anfangen, um nicht die Tiere in ihrer Winterruhe zu stören.
Natürlich werde ich mich auch ein bisschen hinsetzen und einfach nur mal genießen, auch die Sonne so richtig mal ins Gesicht scheinen lassen und einfach mal den Vögeln zuhören. Und dann, wie gesagt, nur ein bisschen die Wege machen, aber noch nicht die Beete, auch wenn es in den Fingern juckt, aber ja.
Französisches Flair in Aachen, die Eiswaffeln gefüllt und erste Frühlingsgefühle auch bei der Jugend.
Ich bin sehr glücklich auf jeden Fall, Sonne mal wieder zu sehen. Ich werde schon wieder langsam braun, das gefällt mir echt.
Es gibt mir einfach so Energie, Leben.
Zurück zum Rhein. In Köln im Botanischen Garten der Flora wird bereits die Jagd auf die schönsten Motive eröffnet. Fotografin Anne Miller ist für einen Kalender unterwegs.
Ich warte seit Tagen darauf. Ich gucke mir jeden Tag die Krokusse an und die waren halt wie so Stielchen in der Erde. Und heute sind sie zum ersten Mal richtig auf. Also nicht nur uns lockt die Sonne, sondern auch die Blumen.
Lange haben alle darauf gewartet. Die Sonne kehrt zurück und die Natur kann ihre Kraft entfalten. Das Leben findet wieder vor der Haustür statt.
Ja, aber Carsten, die Frage ist, wie lange lockt die Sonne noch nach draußen vor die Haustür?
Immer wieder. Also auf jeden Fall wird sie uns einige Tage jetzt richtig erhalten bleiben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind gerade in einer Phase des Jahres, in der die Tageslänge von Tag zu Tag um knapp 4 Minuten zunimmt. Also jeder Tag wird länger und er wird heller. Heute war es übrigens fast überall in Deutschland sonnig. Wir sehen hier ein Satellitenfoto von heute Mittag. Aber am Oberrhein, in großen Teilen Bayerns oder auch zum Beispiel in der Uckermark und in Vorpommern, da gab es den ganzen Tag immer noch grauen Nebel. Dort blieb es nicht nur grau, sondern auch kälter. Dort gab es nur einstellige Höchsttemperaturen, aber mit Sonnenschein meistens 15 bis örtlich 19 Grad. Am wärmsten war es am Nordrand der Eifel in Heimbach, 20,2 Grad. Und in den nächsten Tagen werden wir diese 20-Grad-Marke an noch deutlich mehr Orten knacken und überschreiten. Wir sehen auch beim Temperaturtrend von Köln für den morgigen Donnerstag und für den Freitag gehen die Temperaturen in Richtung 20-Grad-Marke. Das Wochenende bringt eine kleine Delle, aber wir bleiben bei sehr milden Temperaturen. Wohlgemerkt, wir haben immer noch Februar. Diese kleine Delle zum Wochenende, die sehen wir auf unserem Wettervorschaufilm. Zunächst weiterhin diese südwestliche Strömung aus Spanien und Frankreich, kommt die sehr warme Luft zu uns. Und dann kommen hier vom mittleren Atlantik mit nicht mehr ganz so warmen Luftmassen diese Wolken. Und die bringen dann im Westen oder im Nordwesten am Wochenende auch mal ein bisschen Regen. Aber nicht allzu viel. Und damit schauen wir auf das aktuelle Wetter. Heute Nacht bleiben auf jeden Fall die Nebelfelder in Bayern sehr zäh und verdichten sich zum Teil. Ansonsten gibt es eine sternklare Nacht. Morgen lösen sich die Nebelfelder schneller auf. Es wird verbreitet wieder sehr sonnig. Nur im Norden ziehen hier immer wieder ein paar dichtere Wolkenfelder entlang. Und im Norden Schleswig-Holsteins kann es auch ein paar Regen geben. Morgen Regentropfen geben, morgen am Nachmittag oder zum Abend. Die Temperaturen heute Nacht -2 bis 11 Grad. Morgen tagsüber, es gibt noch zwei kältere Regionen, zum einen Nordfriesland und auch zum anderen den Rand des Bayerischen Waldes. Dort nur 5 bis 7 Grad, ansonsten sind es 10 bis 17 Grad, im Südwesten 20 bis 22 Grad. Am Freitag sind sogar bis zu 23 Grad möglich, am Nachmittag und Abend kommt hier Regen auf und der Samstag, wie gesagt, im Norden und Westen etwas bewölkter, im Südosten weiterhin sonnig.
Carsten, vielen Dank für diese sonnigen Aussichten. Soweit unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Und bei ihr ist unter anderem die Schauspielerin Iris Berben zu Gast.
Wir sind dann morgen Abend wieder mit neuen Tagesthemen für Sie da.
Ihnen noch einen schönen Abend.
Sagen wir Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.